Die Schriftlesung ist 1. Mose Kapitel 22. Ab Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihn genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Opfer, Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen. Sodass man noch heute sagt: Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte in Beersheba. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da wurde Abraham berichtet: Siehe, auch Milka hat deinen Bruder Nahor Söhne geboren. Us, den Erstgeborenen, und Bus, seinen Bruder, und Kemuel, den Vater des Aram. Und Keset und Haso und Pildash und Jitlav und Betuel. Betuel aber hatte die Rebekka gezeugt. Milka gebar diese acht dem Nahor, dem Bruder Abrahams. Und seine Nebenfrau mit Namen Reuma gebar auch, nämlich Tebach, Gaham, Tahash und Maha. Soweit.
Ja, vielen Dank, Arthur, für die Lesung dieser Schriftstelle. Wie André gesagt hat, wir befinden uns ja so in der fortlaufenden Predigtreihe, angefangen jetzt im ersten Buch Mose, gehen wir die Kapitel durch. Und wir sind jetzt in 1. Mose 21, 22. Dort geht es um diese Geschichte, die Arthur vorgelesen hat, die Opferung Isaaks, hauptsächlich dann in Kapitel 22, worauf ich auch eingehen werde, hauptsächlich. Und Ich freue mich darüber, denn also dass auch, dass wir uns heute noch einmal mit Abraham beschäftigen. Da freue ich mich drüber, denn das ist wirklich wichtig. Abraham, warum ist er wichtig? Abraham ist unser Glaubensvater. Das bedeutet, wir lesen davon viel im Neuen Testament, dass Abraham unser Glaubensvater ist, immer wieder, unter anderem auch, so gibt es so ein großes Kapitel darüber, Römer Kapitel 4. Und dort geht es ja darum, also Paulus will ja den Römern deutlich machen, man wird nicht durch das Gesetz gerechtfertigt, durch das Gesetz vom Sinai, sondern durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Es gab nämlich diese Meinung, da hat er auch noch den Galaterbrief auch zugeschrieben, es gab diese Meinung, die Heiden, die Nichtjuden, die müssten erstmal Juden werden, um gerettet zu werden, und sie müssten sich beschneiden lassen, sie müssten das Gesetz halten und so weiter, um gerettet zu werden. Und Paulus sagt ganz klar, nein, nicht das Gesetz, sondern der Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und das will er deutlich machen und zeigt in dem Zusammenhang dann auf, in Römer Kapitel 4, Abraham als Beispiel, wo er zeigt, schaut doch mal Abraham. Abraham, ihm wurde der Glaube schon als Gerechtigkeit angerechnet, bevor er beschnitten war. Und dann sagt er eben auch, dass wir genauso gerechtfertigt werden, wenn wir in den Fußstapfen dieses Glaubens wandeln. Das bedeutet, dass Abraham unser Glaubensvater ist. Einfach, dass er das Vorbild ist, so hat er geglaubt und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und dementsprechend, wenn wir auch wollen, dass wir gerechtfertigt werden vor Gott, das übrigens gerechtfertigt werden, das bedeutet einfach quasi freigesprochen werden, für gerecht erklärt werden, vor einem Gericht, wo der Richter dann sagt, du wirst nicht verurteilt, du bist unschuldig. Und wenn wir das auch wollen, dann müssen wir uns Abrahams Glauben anschauen und auch so glauben, in diesen Fußstapfen des Glaubens wandeln. Das bedeutet, dass er unser Vater ist, unser Glaubensvater. Und ich möchte aus Römer 4 ein paar Verse lesen. Dort heißt es, ihr könnt aber auch gerne immer aufschlagen, die Texte. Ich habe das hier nur einmal, ich habe das diesmal mal auch auf der Folie, aber gerne dürft ihr mit aufschlagen. Dort heißt es, wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist. Wie wurde er ihm nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte. Damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Und auch ein Vater der Beschnittenen, also der Juden, aber die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war. Also Paulus will sagen, sowohl der Unbeschnittenen, aber auch der Beschnittenen, also der Juden, aber nicht einfach nur, weil sie Juden sind, die nicht einfach nur aus der Beschneidung sind, sondern dann, wenn sie auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte. Und so ist Abraham unser Glaubensvater, und das wollte ich gerne auch nochmal jetzt zu Beginn aufzeigen, wie wichtig es ist, dass wir uns mit Abraham da so beschäftigen, zu gucken, wie hat Abraham geglaubt, wie sah das aus, gerade jetzt in Bezug auf diese Geschichte auch nochmal, wie wichtig das auch für uns ist. Genau. Und ich habe diese Predigt aufgeteilt in drei Punkte. Zwei von diesen Punkten, die ersten zwei Punkte, die leiten sich einfach davon ab, dass diese Geschichte von der Opferung Isaaks zweimal im Neuen Testament aufgegriffen wird. Und ich dachte, wenn das schon gemacht wird, wenn das schon im Neuen Testament genau zweimal auftaucht, dann werde ich auch diese zwei Stellen nehmen und aus dieser Sicht das beleuchten. Und wir haben da diese zwei Stellen und dementsprechend habe ich auch die ersten zwei Punkte genommen. Einmal schauen wir uns Abrahams Glauben an und dort wird Bezug genommen in Hebräer 11 auf die Opferung Isaaks in Bezug auf Abrahams Glauben. Dann schauen wir uns Abrahams Werke an, wo wir in Jakobus 2 den Bezugnahme haben zu der Opferung Isaaks in Bezug auf die Werke. Und dann als einen noch unglaublich wichtigen Punkt, wie ich finde, schauen wir uns hier auch in dieser Geschichte an, wie Christus hier vorgeschattet wird, weil das ist unübersehbar, meiner Meinung nach. Christus, das ausgewählte, von Gott ausgewählte Opfer. Wir haben ja immer wieder im Alten Testament viele Bilder auf Christus. Und hier ist eins davon. Christus, der das Eigentliche ist, der das Wesen hat, sozusagen, also der den Körper hat, der wird im Alten Testament immer wieder vorausgeschattet. Da gibt es also Schatten. Ne? Christus ist das Eigentliche und wenn das Licht auf ihn fällt, sozusagen, sind da so Schatten. Ich habe da auch dieses Bild einmal mitgebracht. Sozusagen Christus, der zurückblickend diesen Schatten wirft ins Alte Testament und auch dann diese Geschichte von der Opferung Isaaks ist ein Schatten davon. Deswegen auch die Überschrift, die Gesamtüberschrift dieser Predigt, Glaubenswerke im Schatten von Christus. Lasst uns zuerst einmal Abrahams Glauben anschauen. Und ich finde diesen Glauben von Abraham, der ist unglaublich. Der Glauben ist unglaublich. Ich finde das wirklich erstaunlich, was für einen Glauben Abraham hat. Und um das deutlich zu machen, auch anhand dieser Geschichte, werde ich auch noch mal ein bisschen noch mal zurückgehen, ein paar Kapitel in 1. Mose, und mal so ein bisschen das so aufzeigen. Habt da ein bisschen Geduld. Wir werden da so durchgehen, um dann zu dieser Pointe zu kommen, was für ein Glauben eigentlich Abraham hatte. So einen erstaunlichen Glauben, wie ich finde. Wir gehen noch mal in 1. Mose 15. Wir hatten ja schon darüber die Predigt, aber dennoch. In diesen drei Versen. Abraham hat immer noch kein Nachkommen und er sagt zu Gott, hier, mein Knecht, der wird mich beerben. Ich habe ja keinen Nachkommen, du hast mir keinen gegeben. Ne? Und er sagt, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same sein, also deine Nachkommenschaft, so soll deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Also er hat einfach dieses Versprechen bekommen, du bist zwar schon alt, zu dem Zeitpunkt war er schon zwischen 75 und 85, und du bist zwar schon alt, aber du wirst noch einen Sohn bekommen aus deinem Leib. Und Gott sagt ihm das einfach und schau hier die Sterne an und so. Und Abraham glaubte Gott einfach. Er glaubte ihm. Obwohl er da ansonsten keinen Grund zu hatte. Dann geht es weiter. Nee, erst noch, noch einmal zurück. Erst noch dann Kapitel 16 sehen wir, dass Abraham und Sarah immer noch keinen Sohn bekommen oder keinen Nachkommen bekommen, weil Sarah ist ja auch unfruchtbar und sie bekommt immer noch keinen. Und dann sagt sie, hier, nimm meine Magd und zeuge mit ihr einen Nachkommen und der wird mir dann angerechnet. Ja? Und Abraham macht das und er bekommt tatsächlich einen Sohn durch Hagar. Und das wird oft so gedeutet, ich habe das auch immer so gedacht, ja, hier, da wurde Abraham so ein bisschen schwach im Glauben. Ne? Also da zeigt es so ein bisschen so ein Unglauben, weil er jetzt versucht, aus eigener Kraft das zu machen. Ne? Das, was Gott verheißen hat, versucht er jetzt aus eigener Kraft zu machen, indem er eben ja, seine Magd nimmt, um dann diesen Nachkommen zu zeugen. Es sei mal dahingestellt, diese Sache mit der Magd, ob das okay war oder nicht und ob das Abraham schon wissen konnte und wie auch immer. Ne? Darum geht es mir jetzt nicht, sondern einfach dieser Punkt, dass er sie nimmt, ob das von Unglauben zeugt, weil er mit ihr ein Nachkommen zeugen will. Und ich würde inzwischen sagen, ist mir plötzlich mal aufgefallen, nein, denn Abraham hatte überhaupt gar keine, bisher noch gar keine Verheißung, dass der Nachkomme durch Sarah kommen wird. Gott hat ihm das nicht gesagt. Er hat nur gesagt, aus dir soll ein Nachkomme kommen. Und das war auch schon unwahrscheinlich, weil er auch schon so alt war. Das heißt, er hatte nur diese Verheißung. Und er glaubte dieser Verheißung immer noch. Und gerade deswegen versuchte es halt dann auch mit Hagar. Weil er hat halt nicht aufgegeben. Er hat gesagt, ja, Gott hat mir doch versprochen, dass durch mich ein Nachkomme kommen wird. Und dann macht er es mit Hagar. Wie gesagt, mal außen vor gelassen, ob das an sich in Ordnung war, dass er da die zweite Frau nimmt. Ne? Darum geht es mir nicht. Aber nicht, also ich glaube nicht, dass Abraham hier schwach im Glauben wurde. Und dann kommen wir zu Kapitel 17. Und dort ist es, dort kommt es erst, dass dass Gott ihm den Nachkommen verheißt durch Sarah. Und Gott sprach weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen und will dir auch von ihr einen Sohn geben. Ich will sie segnen und sie soll zu Nationen werden und Könige von Völkern sollen von ihr kommen. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen ein Kind geboren werden und Sarah, die 90-Jährige, sollte gebären? Und Abraham sprach zu Gott: Ach, dass Ismael, der Sohn, den er mit Hagar gezeugt hat, dieser Ismael, ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sprach Gott: Nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Also nochmal hier auch unterstrichen, worum es mir jetzt hier besonders geht, dass Gott ganz klar ihm macht: Der Sohn, den du noch mit Sarah bekommen wirst, Isaak, mit dem will ich den Bund aufrichten. Als einen ewigen Bund. Meinen Bund aber will ich mit Isaak aufrichten. Also so ganz klar die Aussage jetzt von Gott. Also Abraham wusste da Bescheid. Das war ganz deutlich von Gott. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 21. Und dort wird Isaak jetzt geboren. Also die Verheißung hat sich erfüllt. Ismael ist inzwischen 14 Jahre alt. Und dann lesen wir, das geht ganz schnell da in den Versen, ganz schnell schon, Isaak wird entwöhnt. Das war damals im Orient, ist auch heute sogar noch im Orient so, dass das gar nicht so früh war, sondern so zwischen 3 und 5 Jahren eigentlich. Gehen wir mal davon aus, da steht jetzt keine genaue Zeit, aber dass es 3 bis 5 Jahre waren, wo Isaak dann entwöhnt war. Und das heißt, Ismael ist inzwischen 17 bis 19 Jahre alt. Und dann lesen wir: Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, also Ismael, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham: Treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn sie Isaak. Dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham: Es soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Hier wiederholt Gott das noch einmal. In Isaak soll dir ein Same berufen werden. Und vielleicht noch einfach zu dieser Sache, dass dann, also Abraham hört hier auch auf Gott, er treibt die Magd wirklich hinaus mit dem Sohn. Vielleicht noch zu dieser Sache, dass das hier vielleicht so schrecklich aussehen könnte, dass Gott ja auch sagt, ja, mach das. Aber wir sehen, Gott versorgt auch die Magd und den Sohn dann. Der lässt sie nicht da irgendwo jetzt verrotten. Ne? Er sorgt für sie. Aber ihm ging es dann darum, dass eben der Fokus auf Isaak ist. Ja? Und Abraham schickt hier also Ismael weg und enterbt ihn quasi. Er ist eigentlich nicht mehr sein Sohn dann. Das war noch ganz wichtig jetzt, dieser Punkt, wenn wir jetzt in Kapitel 22 kommen, das, was Arthur auch gelesen hat, die eigentliche Geschichte, auf die ich heute eingehen will, 1. Mose 22. Gott gebietet jetzt Abraham, seinen Sohn zu opfern. Und er sagt, seinen einzigen geliebten Sohn. Erstmal die Frage, warum einziger? Weil er hatte doch eigentlich noch Ismael. Aber das ist eigentlich genau wegen diesem Punkt, weil Abraham Ismael weggeschickt hat, enterbt hat, also eigentlich er galt nicht mehr wirklich als sein Sohn. Jetzt hatte er nur noch Isaak. Deswegen der einzige geliebte Sohn, der geopfert werden soll. Kommt euch das bekannt vor? einziger geliebter Sohn, der geopfert werden soll. Darauf komme ich dann später noch mal im dritten Punkt. Aber interessant, dass Gott das auch hier so formuliert, ne? Und es ist ja auch so. Hier stellt sich natürlich schon gleich die Frage, was ist das für ein grausamer Gott, der so etwas fordert von Abraham, seinen Sohn zu opfern und dann auch noch seinen einzigen geliebten Sohn. Und vor allem, wir müssen uns in die Situation von Abraham hineinversetzen. Wir kennen ja schon den Ausgang, wir kennen das Ende. Aber Abraham, ich sag mal, er kannte es jetzt noch nicht. Obwohl wir gleich noch sehen werden, wie sein Glaube damit reinspielt. Aber trotzdem, an sich, ne, muss ich einfach mal in die Situation von Abraham hineinversetzen. Das könnte schon ziemlich grausam aussehen. Aber ihr Lieben, wir haben keinen grausamen Gott. Wir haben einen guten Gott. Und wir wissen, Gott prüft Abraham hier. Gott will einfach sehen, liebst du mich? Liebst du mich mehr als alles andere, auch als deinen Sohn, als deine Familie? Liebst du mich mehr? Liebst du den mehr, der dir diesen Sohn gegeben hat? Ohne mich hättest du diesen Sohn gar nicht. Du warst schon alt, der Zug war abgefahren. Ich habe dir diesen Sohn gegeben. Liebst du den Geber mehr als das Gegebene, als das Geschenk? Oder liebst du das Geschenk mehr als den Geber? Bist du bereit, auch das Geschenk, was dir gnadenvollerweise gegeben wurde, auch wieder abzugeben, wenn der Geber es fordert? Gott will ihn einfach prüfen. Liebst du mich mehr? Denn dass Gott nicht wirklich dieses Menschenopfer haben will, das wissen wir, dass Gott Menschenopfer hasst. Menschenopfer waren ein Grund, warum die Kanaaniter aus dem Land vertilgt werden sollten von den Israeliten. Weil sie ihren Götzen Menschenopfer gebracht haben. Und Gott sagt, das ist ein Greuel. Und später übernimmt Israel, als sie dann im Land waren, übernimmt Israel teilweise diese Praktiken von den umliegenden Völkern und opfert auch den Götzen ihre Kinder. Und Gott sagt, das ist ein Groll für mich. Sowas habe ich nie gefordert, habe ich nie gewollt. Gott hasst Menschenopfer. Deswegen, er gebietet das Abraham hier, um ihn zu prüfen. Und wir wissen ja auch, das Ende, dass er ihn letztendlich auch davon abhält. Der Punkt ist, Abraham gehorcht. Er macht das. Er geht los. Das ist unglaublich. Er geht los und dann, interessant, Vers 5. Als sie dann dort angekommen sind, zumindest in die Nähe, wo er dann schon diesen Ort, wo Gott ihn haben will, also wo er das Opfer darbringen soll, sieht, dann da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Ist doch komisch, oder? Warum sagt Abraham, wir wollen wieder zu euch kommen? Ich mit Isaak. Er soll doch Isaak da opfern. Warum denkt er, wir wollen wieder zu euch kommen? Könnte man sich vielleicht erstmal so überlegen, also ich habe das früher dann mal so gedacht, sagt er es vielleicht einfach so als Ausrede, weil er seinen Knechten jetzt nicht sagen will, ich werde da hingehen und meinen Sohn umbringen. Ist er da vielleicht so ein bisschen ängstlich? Und wenn er dann doch alleine wiederkommt, kann er ja irgendwas erzählen, ne, den Knechten. Kann er sagen, der wurde von einem wilden Tier gerissen oder was auch immer. Und dann bleibt Abraham sozusagen so unversehrt, dass er, ich habe nichts gemacht. Ne? Aber das denke ich nicht. Zum einen, schon allein, Abraham war ein Patriarch. Der konnte machen, was er wollte. Seine Knechte hatten das zu dulden und überhaupt, also abgesehen davon, dass in dieser Zeit, in der Gegend, eben die Leute auch Menschenopfer gebracht haben, das war jetzt nichts Ungewöhnliches. So, ne? Und wie gesagt, Abraham war Patriarch, er konnte auch machen, was er wollte. Deswegen denke ich nicht, dass das eine Ausrede ist, zum einen, aber noch viel mehr wegen dem, was wir im Neuen Testament sehen. Und da komme ich jetzt zu der Stelle in Hebräer 11. Das ist, ihr Lieben, das, was Abraham hier sagt, das ist der Glaube Abrahams. Und der ist, also der sprengt wirklich alles. Schauen wir uns das an in Hebräer 11, die Verse, die darauf Bezug nehmen. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, oder den Einzigen, kann man auch sagen, er, der die Verheißungen empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, das haben wir auch eben gelesen, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Und jetzt, er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wiedererhielt. Ihr Lieben, der Glaube Abrahams, Abraham hatte die ganz klaren Verheißungen von Gott. In Isaak wirst du eine Nachkommenschaft bekommen. So viel wie die Sterne am Himmel. Ja? In Isaak. Er hatte diese Verheißung. Und jetzt wird er von Gott aufgefordert, seinen Sohn umzubringen. Wenn er das tun würde, was würde das bedeuten? Er könnte doch keine Nachkommenschaft mehr durch ihn bekommen. Und Abrahams Glaube war so groß, dass er sagte, wenn Gott das verheißen hat, dass ich durch Isaak diese Nachkommenschaft bekommen soll. Und wenn er jetzt sagt, ich soll ihn umbringen. Schlussfolgerung, Gott wird halt Isaak wieder aus den Toten auferwecken. Wenn Gott das verheißen hat, dass ich Nachkommen durch ihn bekommen werde, dann wird Isaak halt wieder leben. Das ist der Glaube Abrahams, ihr Lieben. Er war bereit, lieber das einfach zu glauben, dieses Unmögliche, sag ich mal, also menschlich gesehen, dieses Unmögliche zu glauben, dass Gott ihn eher aus den Toten wieder auferwecken wird, als dass er seine Verheißungen nicht einhalten wird. Und Abraham, wir müssen ja sagen, Abraham hatte nicht das Neue Testament, weißt du, wie wir, wo wir viele so eine so Aussagen und Verheißungen auf Totenauferweckung haben. Ne? Also wir wissen ja, wir werden einmal auferstehen, also Christus ist auferstanden, wir werden einmal auferstehen und so weiter. Wir haben da ganz viele Stellen, die uns das sagen. Und Abraham hatte sowas nicht. Er hat einfach diese Schlussfolgerung gezogen, weil er Gott so geglaubt hat. Und deswegen brachte er ihn durch Glauben da. So wie es in Hebräer 11 dieses ganze Kapitel handelt ja vom Glauben, von den Glaubenshelden. Dort heißt es ja in Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und diesen Glauben hatte Abraham. Er glaubte daran, ich sehe die Nachkommenschaft noch nicht, ich soll jetzt den umbringen, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Gott mir durch Isaak noch Nachkommen geben wird. Und deswegen glaube ich, dass Gott ihn von den Toten auferwecken wird. Und ihr Lieben, deswegen sagte er auch seinen Knechten, wir werden wiederkommen. Einfach weil er glaubte, wir werden auch wiederkommen. Ich werde mit Isaak wiederkommen. Weil Gott ihn wieder auferwecken wird. Und ihr Lieben, dieser Glaube, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Glaubst du Gott? Glaubst du dem, was er gesagt hat, was er verheißen hat? Vielleicht einfach mal so ein Beispiel, wie das ganz praktisch, also das ist nichts Theoretisches. Dieser Glaube. Der Glaube, den Abraham hatte, den Glauben, den wir auch eben haben sollen, das ist nichts Theoretisches, das ist was ganz Praktisches. Vielleicht ein Beispiel. Wir haben ja jetzt diese Ukraine-Krise und diese Situation, ich sag mal, die kann einem schon vielleicht Sorgen machen. Ne? Was passiert da? Der Krieg ist direkt vor unserer Haustür, also wir merken jetzt hier noch nichts davon, aber er ist schon in Europa, ist Krieg. Vielleicht kommt er noch weiter hier, vielleicht gehen die Russen noch weiter. Das kann Sorgen machen. Was ist mit den Lebensmitteln? Die Ukraine, die Kornkammer Europas wird ja gesagt und eben, dass die knapper werden, die Lebensmittel. Wir merken das auch schon, sie werden knapper, sie werden teurer. Und man kann sich diese Sorgen machen, wie wird das noch werden? Das wird ja immer nur noch schlimmer. Wie wird das werden, wenn auch noch Lebensmittel jetzt knapper, teurer werden? Werde ich noch uns versorgen können? Mich, meine Familie, werden wir genug zu essen haben? Werden wir genug zu trinken haben? Werden wir genug Kleidung haben? All diese Sachen. Wird der Krieg kommen? Wie ist das? Das kann einen Sorgen machen. Und da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wenn wir jetzt einfach mal schauen auf diese Verheißung oder auf diese Anweisung und Verheißung von Jesus, die er gegeben hat in Matthäus 6, in der Bergpredigt. Sorgt euch nicht um Essen, um Trinken, um Kleidung. Sorgt euch nicht darum. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Sorgt euch nicht darum. Und da ist eben die Frage, glaube ich das, was Jesus hier sagt? Also diese Anweisung, dass wir nicht sorgen sollen und dann eben diese Verheißung, wenn wir danach trachten, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, also nach dem, was Gott als für gerecht enthält, was ihm wohlgefällig ist, dass mir dann alles hinzugefügt wird, glaube ich dieser Verheißung. Und das hat ganz praktische Auswirkungen. Das hat die Auswirkung, worauf richte ich mein Leben aus? Also worauf richte ich meine Gedanken, meine Zeit, meine Energie aus? Ne? Kümmere ich mich nur darum, möglichst abgesichert jetzt zu sein? Und bitte nicht falsch verstehen, überhaupt nichts Falsches daran, jetzt auch vielleicht Vorräte anzulegen oder sowas. Ne? Also da nicht falsch verstehen, sondern mir geht es darum, ist man jetzt nur noch so darauf fokussiert? Man macht sich die ganze Zeit Sorgen, wie wird die Zukunft und so weiter und werden wir genug zu essen haben und dann eben sich nur darum zu kümmern, anstatt zu sagen, ja, das, also es kann auch wirklich vielleicht noch schlimm werden und so, ja, es macht auch in gewisser Weise Sorgen, aber ich gebe das ab, weil Jesus gesagt hat, sorgt euch nicht, trachtet einfach weiter nach dem Reich Gottes, also richtet euren Fokus, euer Leben, all das, was ihr tut und so weiter, richtet danach aus und der Rest, um den wird sich mein Vater schon kümmern. Und dann diese Frage, glaube ich das? Wenn ich das glaube, dann werde ich auch dementsprechend so handeln. Ne? So wie ein Abraham. Er hat einfach das geglaubt, was Gott gesagt hat und war dann bereit, seinen Sohn zu opfern. Und hat geglaubt, er wird ihn wirklich aus den Toten auferwecken. Glauben wir, dass Gott uns wirklich versorgen kann, ohne dass wir uns krampfhaft darum abmühen müssen? Ne? Natürlich, wir sollen für unseren Lebensunterhalt sorgen. Ne? Das wäre auch unbiblisch zu sagen, wir machen gar nichts. Ne? Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Auf jeden Fall. Ne? Aber dieses, dass wir krampfhaft dafür sorgen müssen, dass wir genug haben. Oder glauben wir, dass Gott uns versorgen wird? Deswegen, das ist ganz praktisch, ihr Lieben. Lasst uns den Verheißungen und den Versprechen Gottes glauben. Das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Aber einfach dieses, dass Gott auch etwas Besseres für uns vorbereitet hat als diese Welt. Und dass wir eben dann auch nicht so leben, als gäbe es nur diese gegenwärtige Welt. Und Gott hat etwas, wir haben diese Verheißung, ihr Lieben, dass Gott etwas Besseres für uns vorbereitet hat. Dass wir einmal erlangen werden im Glauben. Glaube an einen Gott, dem alles möglich ist. Vor allem das, was er versprochen und verheißen hat. Und erwarte Großes von Gott. Glaube so wie Abraham, unser Vater, unser Glaubensvater. Dann komme ich zum zweiten Punkt. Abrahams Werke. Und da gehe ich jetzt auf diese andere Stelle ein im Neuen Testament, die auch Bezug nimmt auf die gleiche Geschichte. In einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Fokus, mit einem anderen Fokus. Und dazu möchte ich eben Jakobus 2, die Stelle lesen. Und des Zusammenhangs willen werde ich auch den größeren Kontext drumherum lesen. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn der Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch. Aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird dann einer sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Und die Schrift erfüllte sich, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Ist nicht ebenso auch die Hure Rahab durch Werke gerechtfertigt worden, da sie die Boten aufnahm und auf einem anderen Weg entließ? Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glauben ohne die Werke tot. Ihr Lieben, der Glaube rettet. Aber wenn der Glaube tot ist, bewirkt er nichts. Er bewirkt nichts. Und tot dürfen wir nicht verwechseln mit echt. Hier in diesem ganzen Abschnitt geht es nicht um einen echten oder unechten Glauben. Es geht um einen Glauben. Um Glauben. Und da geht es darum, ob er tot oder lebendig ist. Wenn ein Körper, um jetzt auf diesen letzten Vers auch Bezug zu nehmen, den Jakobus ja als Beispiel bringt, wenn ein Körper tot ist, dann ist er ja immer noch echt, er ist immer noch existent. Aber er bewirkt nichts. Tot heißt, er liegt einfach nur da und kann nichts mehr machen. Er hat keine Wirkung. Obwohl der Körper da ist, er ist auch echt. Ja? Aber er bewirkt nichts. Man könnte ihn quälen oder was, er wird sich nicht wehren. Dieser Körper, der wird auch kein Haus mehr bauen. Er ist eben tot, er bewirkt nichts. Oder ein Auto. Ein Auto bringt mich innerhalb kürzester Zeit an ein Ziel. Aber wenn das Auto keinen Sprit hat, dann ist es tot, das Auto. Dann kann man noch so gut sagen, ein Auto bringt mich irgendwo hin. Aber wenn es keinen Sprit hat, dann tut es das nicht, weil es tot ist. Es ist einfach nur ein Haufen Metall, ein Haufen Schrott, der eher eine Last ist als eine Hilfe. Weil das Auto tot ist. Es bringt gar nichts. Und so auch der Glaube, ihr Lieben. In diesem Abschnitt steht nicht, dass der Glaube, dass ein Glaube, der lebendig ist, automatisch Werke hervorbringt. Sondern hier steht es andersrum, dass der Glaube nur lebendig und wirksam ist, wenn er auch mit Werken verbunden ist. Also andersrum. Du hast den Glauben, auch den echten Glauben, einen echten Glauben. Und wenn jetzt die Werke dazukommen, dann wird dieser Glaube erst lebendig und bewirkt das, was er bewirken soll und kann, nämlich dass er rettet. Dann kann er agieren sozusagen. Und so wird der Glaube zu einem rettenden Glauben. Und so sieht man, wie es hier auch in dem Vers heißt, so sieht man, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Die Werke, die müssen dazukommen. Der Glaube allein bringt eben nichts. Und ihr Lieben, hier wird ja die Geschichte von Abraham mit der Opferung Isaaks, dass er seinen Sohn Isaak als Opfer darbrachte, wird hier gebraucht, um zu sagen, dass Abraham eben durch Werke gerechtfertigt wurde. Der unterstrichene Satz. Denn was wäre denn mit Abraham gewesen, wenn er seinen Sohn nicht dargebracht hätte? Wenn er Gott nicht gehorcht hätte? Aber Abraham wurde doch schon vorher, in den Kapiteln vorher, Kapitel 15, was wir gelesen hatten, als er einfach nur die Sterne anschaute und die Verheißung von Gott hörte und das glaubte, wurde ihm doch der Glaube schon als Gerechtigkeit angerechnet. Wie kann das jetzt noch da irgendwas zur Rechtfertigung beitragen? Interessant ist, dass hier steht, und die Schrift erfüllte sich. Und dann wird der Vers aus Kapitel 15 zitiert. Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Sie erfüllte sich da, als er das Opfer brachte. Wie kann das sein? Es steht schon vorher, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und jetzt heißt es, er wurde durch die Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar darbrachte. Das ist gar nichts Neues, was hier steht, sondern schauen wir einfach nochmal in das Kapitel, womit wir uns eigentlich beschäftigen, 1. Mose 22. Nachdem der Engel ihn davon abgehalten hat und Abraham dann den Widder dargebracht hat und so weiter, dann heißt es, der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan. Lass uns auf das Wörtchen weil achten. Das steht ja nicht einfach so da. Weil, das ist eine Bedingung. Weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Ihr Lieben, man kann glauben und doch nicht tun. Das ist möglich. Es ist nicht automatisch das Tun aus dem Glauben. Man kann glauben und doch nicht tun. Die Dämonen, sie glauben. Sie bekennen noch vor allen anderen in den Evangelien, Johannes der Täufer hat ja auch schon bekannt, aber auf jeden Fall, sie bekennen, du bist der Sohn Gottes, du bist der Heilige Gottes. Aber was machen sie? Sie unterwerfen sich ihm nicht. Sie gehorchen ihm nicht. Sie sind widerspenstig. Abraham hätte Gott auch glauben können und trotzdem nicht bereit sein können, seinen Sohn zu opfern. Ne? Er hätte glauben können, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt und hätte trotzdem sagen können, nö, mache ich trotzdem nicht. Geht das nicht auch anders? Muss das so schrecklich sein? Muss ich jetzt hier meinen Sohn umbringen, auch wenn du ihn wieder erwecken wirst? Muss ich das jetzt tun? Gott meint es doch nicht so. Könnte auch ein Grund sein, dass man sagt so, der meint es doch nicht so. Der hat doch vorher verheißen, dass ich durch Isaak Nachkommenschaft bekommen werde. Das heißt, der kann das ja nicht so meinen, dass ich ihn jetzt umbringen soll. Also er glaubt schon Gott, dass er durch Isaak Nachkommenschaft bekommt und so weiter. Und trotzdem tut er es nicht. Also könnte sein. Und deswegen, man kann glauben und doch nicht tun. Es braucht beides. Glaube und Werke. Was bin ich bereit, für Gott zu tun? Bin ich bereit, meine Familie, meine Karriere, meinen Wohlstand zurückzustellen, zu opfern für Gott? Und ihr Lieben, versteht die Werke nicht im Sinne der katholischen Kirche. Das möchte ich vielleicht auch nochmal betonen. Nicht im Sinne der katholischen Kirche, dass man sagt, ich muss eine ganz bestimmte Sachen machen, hier beten, da die Treppe hochklettern und da noch Ave Maria und dies und das oder Geld bezahlen für Ablass, so eine Sachen. Und wenn ich diese Dinge tue, die haben eine Entsprechung, dass ich mir etwas verdiene. Den Himmel, ein paar Jahre weniger im Fegefeuer, diese Sachen. Dass ich sozusagen mir mit diesen Werken ganz einen entsprechenden Verdienst habe. Versteht das nicht so. Sondern es geht darum, ein grundsätzliches Leben zu führen, wie Gott es will und eben Werke hervorzubringen in seinem Leben aus dem Glauben heraus. Ja, der Glauben ist die Grundlage. Ihr Lieben, wenn ich nicht barmherzig bin, so kann ich noch so viel glauben, wie ich will. Ich werde keine Barmherzigkeit von Gott bekommen. Wenn ich nicht bereit bin, dem, der mich ernsthaft um Vergebung bittet, zu vergeben, dann kann ich noch so viel glauben, wie ich will. Gott wird mir nicht vergeben. Wenn ich in, ich sag mal, beständiger Unzucht lebe und ständig saufe, dann kann ich noch so viel glauben, wie ich will. Es wird mir nichts bringen. Wenn ich eben lebe wie ein Ungläubiger, dann kann ich noch so viel glauben, wie ich will. Es wird mir nichts bringen. Es braucht beides. Den Glauben und das entsprechende Handeln. Das sehen wir bei Abraham. Und das ist so wichtig. Abraham ist unser Glaubensvater. Wir sehen bei Abraham seinen Glauben und seine Werke. Die zwei Stellen aus dem Neuen Testament, die auch auf diese Geschichte Bezug nehmen. Und jetzt möchte ich noch auf diesen unglaublich wichtigen Punkt eingehen, auf den Punkt, wie Christus in dieser Geschichte vorgeschattet wird, als das von Gott ausgewählte, ausersehene Opfer. Und ich möchte euch einfach ein paar Punkte zeigen, wo wir sehen, wie das, was Christus getan hat, wie das hier vorgeschattet wird in dieser Geschichte. Wir lesen ja, dass Gott sagt, er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Also Gott fordert, ich habe das ja schon vorhin erwähnt, das ist so, das sieht man hier so, den einzigen, den du lieb hast, und bringe ihn da als Brandopfer. Wie ist das mit Jesus? Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und in, Entschuldigung, das sollte 1. Johannes heißen, 1. Johannes 4, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Also wir sehen genau das Gleiche. Gott schickt seinen einzigen geliebten Sohn, damit er geopfert wird. Und ihr Lieben, bei Gott war es so, dass er es durchgezogen hat. Abraham musste es nicht bis zum Schluss durchziehen. Gott hat ihn noch dann davon abgehalten. Er musste es nicht bis zum Schluss machen. Aber Gott, unser Herr Jesus Christus, hat es bis zum Schluss gemacht. Bis zum Schluss durchgezogen. Das ist der Unterschied. Ein nächster Punkt, der das vorschattet. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Ich finde das so interessant, dass so eine Details hier in dieser Geschichte aus 1. Mose schon berichtet werden, die diese Parallele haben zu Jesus, dass Isaak dieses letzte Stück gehen musste und das Holz tragen musste, worauf er selbst geopfert werden sollte. Johannes 19, da übergab er ihnen Jesus, damit er gekreuzigt werde. Sie nahmen aber Jesus und führten ihn weg. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Jesus hat das Holz getragen, auf dem er selbst geopfert wurde. Dann ein Punkt, der steht nicht so eindeutig da. Das muss ich dazu sagen, er steht nicht ganz eindeutig da, aber es scheint in dieser ganzen Geschichte so, dass Isaak das alles freiwillig mitzumachen scheint. Bis zum Schluss. Natürlich kann man sagen, er wusste ja vielleicht zuerst gar nicht, er fragt ja, wo ist das Lamm? Also er wusste gar nicht, dass er selbst das Opfer sein sollte. Aber ich meine, spätestens dann, als ja Abraham ihn da auf den Altar legte und so und dann schon das Messer nahm. Wie gesagt, es steht da nicht eindeutig, aber es scheint so, dass Isaak bereit war, da mitzumachen, freiwillig. Auf jeden Fall, was wir ganz sicher wissen, ist, dass Jesus bereit war, freiwillig sein Leben hinzugeben. Und hier einfach mal ein Vers, es gibt auch noch andere Verse dazu. Darin haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Also jetzt in hier der Aspekt nicht, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, sondern jetzt auch, dass Jesus sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Ja, und noch ein letzter Punkt. Finde ich ganz interessant. Es heißt ja, und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Es heißt hier in das Land Moria. Das Land Moria ist ganz klar das Land in der Gegend von Jerusalem, von wo heute Jerusalem ist. Und der Berg, der Tempelberg heutzutage, wird heutzutage auch noch Berg Moria genannt. Und traditionell ist es tatsächlich so, dass man sagt, auf dem Tempelberg war es, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte. Traditionell wird das gesagt. Aber interessant ist ja, hier steht nicht Berg Moria, sondern hier steht, geh hin in das Land Moria. Und bring ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Das steht jetzt nicht ganz klar, dieser Berg Moria oder wie auch immer. Also steht nicht eindeutig.
2. Chronik 3,1.
Okay, 2. Chronik. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war, an dem Ort, den David bestimmt hatte, auf der Tenne Ornans des Jebusiters. Ja, genau. Also dieser Berg Moria, den gab es. Und das war der Tempelberg, dem widerspreche ich gar nicht. Also es ist wirklich, der Tempelberg ist der Berg Moria. Worum es mir geht, ist, hier steht nicht, dass Abraham ihn auf dem Berg Moria opfern soll. Was ja traditionell dann gesagt wird, er hat ihn auf dem Tempelberg geopfert. Hier steht nur in das Land Moria, auf einem der Berge. Warum sagt er nicht Berg Moria oder wie auch immer? Aber worum es mir dann geht, ist, es heißt dann weiter, als dann er aufgehalten wurde, seinen Sohn zu opfern, heißt es, und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder, hinten im Gestrüpp, an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg wird der Herr ersehen. Mir geht es darum, es ist nicht eindeutig, ne? Aber finde ich interessant, ob es nicht sein könnte, dass dieser Berg, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte, ob das nicht Golgatha war. Denn Golgatha war auch einer der Berge in diesem Land, in dieser Umgebung. Wir wissen ja, Jesus wurde ja bei Jerusalem auf diesem Hügel Golgatha, auf diesem Berg Golgatha gekreuzigt. Das heißt, es war einer dieser Berge in dem Land Moria. Und weil jetzt dieser Berg so genannt wird, dass Abraham sagt, der Herr wird ersehen. Also er wird einmal ein Opfer sich auswählen. spricht Abraham quasi in gewisser Weise prophetisch. Und und da wird noch heute gesagt, also zur Zeit, wo Mose das geschrieben hat, auf dem Berg wird der Herr ersehen. Auf dem Berg wird der Herr ersehen. Einfach nur eine Möglichkeit, ob es nicht sein könnte, dass sogar Abraham seinen Sohn Isaak auf Golgatha darbringen sollte, weil auf diesem Berg hat auch Gott sein eigentliches Opfer ersehen. Das, was Abraham ja prophetisch hier andeutet, er sagt, er sieht ja diese Situation, ich sollte meinen Sohn Isaak opfern, wurde dann doch abgehalten von Gott und Gott hat mir dann jetzt auch diesen Widder gezeigt und er sagt, Gott wird einmal das eigentliche Opfer ersehen. Das wahre, das einzig wahre Opfer, das wird er ersehen. Und dann eben auf diesem Berg. Ne? Also einfach nur, es ist nicht ganz eindeutig. Ne? Ich würde dafür jetzt nicht sterben, für diesen Punkt. Ne? Aber einfach interessant, neben all diesen anderen Punkten, die ganz klar Christus vorausschatten, wenn das auch so wäre. Und ihr Lieben, da möchte ich jetzt da zu diesem Schluss kommen. Nochmal deutlich machen, wo wir gesehen haben, dass Gott hier vorausgeschattet hat, das Opfer, das Christus uns bringt, dass Gott ein Opfer ersehen hat, dass Gott ein Opfer ausgewählt hat, das einzig wahre Opfer, das einzige Opfer, das etwas auch bringt. Das Opfer, das hat er ersehen, dieses Opfer, das stellvertretend für uns gestorben ist. Ihr Lieben, wir müssen nicht mehr sterben, weil er es getan hat. Weil das von Gott ausgewählte Opfer es getan hat. Abraham musste seinen Sohn doch nicht opfern. Aber Gott hat seinen einzigen geliebten Sohn nicht verschont. Und dieses Opfer, ihr Lieben, das gilt für alle. Dieses Opfer ist für alle Menschen gestorben. Aber es wird nicht allen Menschen angerechnet, sondern nur denen, die wie Abraham glauben. Denen, die Buße tun, die ihre Einstellung ändern, die bereit sind, das Leben, was sie bisher gottlos geführt haben, ohne Gott, zu ändern, die bereit sind, die Einstellung erstmal ändern, bereit sind und sagen, jetzt möchte ich für Gott leben. Und ich möchte jetzt so leben, wie es ihm wohlgefällig ist. Denn ich glaube ihm und möchte jetzt auch so handeln, in meinem Leben Werke hervorbringen für Gott, die ihm wohlgefällig sind. Ihr Leben, Lieben, diesen Menschen, die das tun, die diese Bekehrung tun, die Buße tun und dann so leben, denen wird dieses Opfer angerechnet. Uns, die wir glauben, wird dieses Opfer angerechnet. Und wir werden nicht sterben in Ewigkeit. Wir werden leben in Ewigkeit. Amen.
Amen.